Willkommen bei den Trashologinnen, der Podcast, in dem wir Reality-TV psychologisch analysieren, euch komplexe Theorien psychologisch erklären und anhand der Formate, die wir alle lieben, schauen, was wir über uns selbst und andere Menschen lernen können.
Wir waren 10 Jahre im Elfenbeinturm der Universitäten dieser Welt eingesperrt, aber haben uns daraus befreit und haben jetzt eine klare Mission. Psychologie für alle. Ich bin Dina, ich bin Psychologin und in den letzten Jahren habe ich an verschiedenen Universitäten in der Forschung und in der Lehre gearbeitet.
Und ich bin Franzi, ich bin forschende Psychologin und Autorin.
Heute sprechen wir über die 2. Folge vom Sommerhaus der Stars.
Let's go!
Franzi.
Dina.
Es ist Release Week.
Ist es.
Ihr Lieben, ab heute können wir nicht mehr sagen, bestellt Franzis hervorragendes Buch, er hat dich doch noch nicht mal angefasst, vor. Sondern wir sagen ab jetzt, bestellt Franzis hervorragendes Buch.
Oder geht in die Buchhandlung eures Vertrauens und kauft es einfach direkt da.
Franzis, ist doch so spannend und ich freue mich auch so auf Mittwoch, wenn die Folge, ich glaube, die Folge kommt am Dienstag raus, im allerbesten Fall. Und dann am Mittwoch werdet ihr, glaube ich, auf unserem Instagram-Account und vor allem auf Franzis Instagram-Account ganz viel Content finden zur Franzis Buchparty. Ich freue mich riesig. Das klingt wie ein ganz schön wildes Spektakel.
Ich glaube, das wird es.
Es kommen
so coole Menschen, auch schon einige, die hier im Podcast waren. Es tritt eine super coole Band auf und ich bin einfach ganz aufgeregt. Aber Dina, ich hab dich und die Kohorte so vermisst. Wir haben ja ein bisschen vorproduziert, weil die Dina ja im Urlaub war. Und ich muss sagen, eigentlich dachte ich so, boah, das ist das Beste, was passieren kann. Weil vor dieser Release-Party wusste ich, bin ich maximal im Stress und ich habe überhaupt, also es ist keine Zeit und dass es gut ist eigentlich, dass der Podcast da mal so ein bisschen pausiert. Aber ich habe es kaum ausgehalten. Das war wirklich ganz schlimm. Ich habe die Kohorte vermisst und ich weiß, das klingt bekloppt, weil ich rede ja nicht mit euch. Aber weiß ich nicht, TeilnehmerInnen-Nachrichten, auch mal kurz mal eine Männermail. Das ist alles, das macht mir so viel Spaß, dass ich echt gedacht habe, wo ist denn eigentlich, wo ist die Dina und wo ist die Kohorte?
Franz, ich hab's doch auch vermisst. Und in den nächsten Urlaub nehme ich auf jeden Fall ein Mikrofon mit. Und dann sprechen wir auch zwischendrin. Denn mein nächster Urlaub startet ja schon am Samstag.
Okay, dann musst du mitnehmen. Dann kann ich schon wieder Pause machen.
Nee, ich nehme es mit. Ich werde es einpacken. Es wird hervorragend. Wir brauchen mal diese kleinen Puschelmikrofone. Dann gibt's gar keine, dann können wir einfach von jedem Ort überall immer was aufnehmen. Das wäre schon geil.
Ich glaube, wenn man die hat, ist man jung und cool.
Allerdings. Franzi, wir haben schon wieder eine lange Folge. Wir haben viele Notizen. Wir mussten die Hälfte von den Sachen, die eigentlich wir geplant hatten für heute, mussten wir schon wieder skippen. Das Sommerhaus liefert ab, würde ich sagen. Obwohl die 2. Folge war jetzt gar nicht so spektakulär wie die erste. Die erste war aber auch spektakulär. Aber wir sind auch verwöhnt, ne? Bevor es aber losgeht, haben wir noch 2 Organisationspunkte, die ich kurz besprechen will. Nämlich Nummer 1. Ich war zu Gast beim Podcast In kleiner Runde von Maurice und Julia. Und ich habe mit denen natürlich über Reality-TV gesprochen und auch über den Sommerhausfluch. Da solltet ihr auf jeden Fall mal reinhören. Das war richtig schön mit den beiden. Und der Maurice, der hat ja auch eine Zeit bei RTL gearbeitet. Und der hat tatsächlich bei einigen Spielen vom Sommerhaus, durfte der mal teilnehmen für so Recherchezwecke. Unter anderem dieses Spiel, wo man auf einem Auto so in die Höhe gezogen wird. Ein bisschen sauber machen muss. Und davon hat er ein bisschen berichtet und ich fand das wirklich spannend.
Also ich will direkt hören, was der berichtet hat, aber ich glaube, da muss ich die Folge für hören.
Ihr solltet auf jeden Fall die Folge dafür hören. Wir verlinken euch das alles unten in den Shownotes. Dann, Franzi, wir haben ein bisschen Feedback zur letzten Folge gekriegt. Oder wir haben einiges an Feedback gekriegt. Aber eine Sache, über die ich kurz mit dir sprechen will, ist, dass sich einige anscheinend gewünscht haben oder gewünscht hätten, dass wir ein bisschen härter mit Emma und Umut ins Gericht gegangen wären. Und ich kann das auch ein bisschen einerseits verstehen. Andererseits habe ich aber auch ein bisschen das Gefühl, dass halt viele Leute durch Temptation Island so einen Hass auf Umut und Emma haben. Oder vielleicht nicht unbedingt Hass, ne, aber vielleicht ein schlechtes Gefühl den beiden gegenüber. Ein bisschen Antipathie. Dass sie halt jetzt alles schlechte Verhalten den beiden gegenüber legitimieren und das als gerecht empfinden. Und das verstehe ich auch, denn ich kann mir vorstellen, dass viele Leute irgendwie bei der Jana Maria, bei der Ex-Freundin von Umut, dass sie bei der mitfühlen konnten bei Temptation Island. Der Umut hat die ja da betrogen und hat sich auch nicht gerade nett der gegenüber verhalten, die Emma auch nicht. Und ich glaube, viele können sich da hineinversetzen und empfinden jetzt wahrscheinlich so eine Genugtuung, wenn der Sam sich so unterirdisch der Emma gegenüber verhält. Quasi als so eine Art Rache und Karma. Ein Teil von mir kann das verstehen. Ein anderer Teil von mir, und ich glaube, das ist auch schon der, der überwiegt, findet nur das, weil halt Umut und Emma sich jetzt da schlecht verhalten haben, dass das nicht das schlechte Verhalten von anderen denen gegenüber legitimiert. Und ja, die haben sich der Jana Maria gegenüber respektlos verhalten, stimme ich auf jeden Fall zu. Aber das bedeutet für mich nicht, dass es jetzt legitim ist, dass sich alle anderen Menschen dieser Welt auch respektlos denen gegenüber verhalten. Oder dass die halt nicht mehr mit Respekt behandelt werden. Und vor allem halt nicht Menschen, die mit der ganzen Sache überhaupt nichts zu tun haben, so wie der Sam.
Das sehe ich auch so. Und ich meine, ich kenne die halt gar nicht, ne? Also ich habe wirklich nur das gesehen, was wir da in der Sommerhausfolge gesehen haben. Und das fand ich schon nicht okay vom Sam. Ich muss aber sagen, kleiner Spoiler schon mal für diese Folge, ich werde etwas kritischer mit denen jetzt inzwischen.
Ich glaube ich nicht. Franzi, ich glaube, wir werden ähnliches Feedback bei dieser Folge wieder erhalten. Ich bin ganz gespannt. Aber was du sagst, Franzi, das habe ich mir nämlich auch nochmal, habe ich auch nochmal drüber nachgedacht. Denn ich bin bei denen tatsächlich auch gar nicht so voreingenommen. Denn diese Temptation-Staffel mit Umut und Jana Maria, klar habe ich da Ausschnitte gesehen und ich habe die so nebenbei, als ich irgendwas anderes noch gemacht habe, habe ich das auch alles so ein bisschen mitgeschaut. Aber nach den ersten paar Folgen war ich da schon irgendwie so ein bisschen raus, vor allem bei Umut und Jana Maria, denn ich hatte irgendwie, haben die mich nicht abgeholt. Ich hatte das Gefühl, das war alles irgendwie nicht echt. Ich habe denen irgendwie nicht abgenommen, dass die Beziehungen hatten. Ich möchte denen nichts unterstellen, aber irgendwie konnte ich mich nicht so richtig da reinfühlen. Ich konnte es irgendwie nicht so richtig ernst nehmen. Und deswegen konnte ich auch diesen ganzen Betrug nicht so richtig ernst nehmen, glaube ich. Und deswegen habe ich auch einfach nicht so viel Wut. Ist ja auch mal was.
Für gut.
Ich bin gespannt, was das Feedback dieser Folge ist. Ich habe tatsächlich auch bei Instagram dann auch Leuten geschrieben und gesagt, ja, ich glaube in den nächsten Folgen, dass wir mit denen härter ins Gericht gehen werden. Und wenn du dir wünschst, dass wir schärfer zu denen sind, ich könnte mir vorstellen, dass es da Material gibt, was dann dazu führt, dass das passieren wird. Ich weiß, also bei mir wird diese Folge das nicht sein.
Ja, bei mir wird es nicht unbedingt kritischer. Na, vielleicht ein bisschen. Doch. Schauen wir mal.
Okay, ich bin froh, dass du die Fahne hochhältst. Lass uns aber doch mal starten. Kannst du uns eine Mainplot-Summary geben vom Sommerhaus der Stars Folge 2?
Nichts lieber als das, Dina. Tessa weint und Raffi sagt, es ist ein Schauspiel. Beim Wissens-Ekel-Essen ziehen Theresia und Stefan alle anderen ab und der Streit zwischen Alessia und Jan wird damit geklärt, dass alle sagen, Männer sind anders als Frauen. Alessia analysiert, dass Emma zu sehr an Umut klammert und Sarah schiebt den Riegel vor Tobis herablassender Art. Beim Höhenspiel gewinnen Gloria und Michael und Raffi schubst Sam runter und die Nominierung tut weh. Tessa und Jakob verlassen das Sommerhaus mit einer legendären Rede. Das war's.
Franzi, ich liebe doch wieder alles darin. Ich will mit Tessa anfangen. Und zwar relativ am Anfang der Folge ist folgende Situation. Ich fasse es euch nochmal zusammen. Ich fand es alles ein bisschen schwierig nachzuverfolgen, weil so viel passiert ist. Es ist ein bisschen verwirrend, aber folgendes. Sam ist immer noch sauer auf Tessa, weil die ihn in der Folge davor nominiert hat und dann aber nicht zugegeben hat, dass sie ihn nominiert hat. Und dann bricht irgendwann Tessa in Tränen aus.
Ja. Yep.
Und Franzi, ich habe mich gefragt, was du dazu sagst. Denn kurzer Hintergrund. Ich könnte das auch nicht so richtig abnehmen, wenn die vor mir steht. Denn irgendwie wirkt das für mich alles immer ein bisschen drüber und es wirkt für mich auch total unauthentisch. Andererseits, wir kennen die Tessa ja jetzt seit, ich weiß gar nicht mehr, wann die bei Jeremy's Sex Topmodel war. Lass das mal so 2000, ich tippe jetzt mal, dass das 10 Jahre her war, ne? So 2015 vielleicht. Und seitdem ist sie immer wieder in Shows und da ist die immer wieder so.
Also so, dass die weint und irgendwie mit allen ganz gut sein will, oder wie?
Nee, dass sie irgendwie so dramatisch ist und von... Okay, warte, ich möchte eigentlich keine Frauen dramatisch nennen. Wie nennen wir es? Dass sie sehr große Gefühle fühlt, dass sie sehr stark switcht zwischen sauer sein und schreien und schimpfen und wütend sein und dann auf einmal in Tränen ausbrechen und sehr traurig sein. Ja, lass uns einfach sagen, sie hat anscheinend sehr starke Gefühle und die verändern sich auch oft. Und ich glaube, das kommt vielen Menschen als unauthentisch rüber. Und mir auch, wenn ich ehrlich bin. Andererseits frage ich mich, wenn die das seit so vielen Jahren durchzieht, vielleicht ist sie auch einfach so. Wie siehst du das ganz unvoreingenommen?
Ganz unvoreingenommen sehe ich in den ersten zwei Folgen zumindest eine Tessa, die total unbedingt mit allen gut sein will. Und so... Für mich ist es fast, als ob sie auf auch eben eine nicht so ganz authentische Art und Weise versucht, Verbindungen zu allen zu schaffen. Und sie sagt es ja auch in einem dieser Interviews. Sie sagt ja, ja, da muss man schon auch einfach als Strategie mit allen gut sein. Und das ist schon so ein Verhalten, wo ich auch immer ein bisschen hellhörig werde oder was zumindest ich mir dann mehrmals angucken möchte, Menschen, die sich so verhalten, weil mich das so total an diesen eigentlich Überlebensmodus oder diese Überlebensstrategie, die eigentlich auf Gefahr oft passiert, vorn erinnert. Kennst du die?
Nee.
Nee, es gibt ja Fight, Flight und dann gibt's Freeze und Fawn als Überlebensmodi des Körpers sozusagen auf Stress. Fight und Flight kennen ja die meisten, kämpfen oder fliehen. Freeze kennen vielleicht auch noch manche, das ist dieses Einfrieren, dass man sich dann gar nicht mehr bewegt. Und dann gibt es eben noch Fawn und es gibt Forschung, die zeigt, dass ja nur 30% der Studien über Stress an weiblichen Körpern gemacht wurden, aber weiblich sozialisierte Menschen eigentlich häufiger in dieser Art Lebensstrategie sind, also in dem Freeze oder in diesem Fawn. Und dieses Fawn ist eigentlich, ich übersetze das immer mit People-Pleasing. Ne? Das ist so dieses einfach mit jedem eine Verbindung haben wollen, keine eigenen Grenzen haben können, über, die nennen es dann empathisch sein. Ich komme jetzt gleich darauf zurück, warum ich das nicht wirklich empathisch finde. Aber so dieses Hauptsache ich werd gemocht Ding, ne? Und das sehe ich hier ein bisschen, zumindest in den ersten beiden Folgen, dass sie halt so total, also so klar, sie nervt auch, glaube ich, andere mit ihrem Veganismus, aber das scheint sie auch gar nicht so richtig mitzubekommen. Aber dass sie so total eben in diesem People-Pleasing eigentlich drin ist und auch in dieser Situation mit Sam dann wieder so weint eigentlich, um Verbindung herzustellen und so viel macht einfach, um Bindung zu bekommen. Warum mir das so aufstößt, ist, weil ich glaube, ich auch eine People-Pleaserin-Vergangenheit habe und dann aber vielleicht auch eine Gegenwart, keine Ahnung, aber ich versuche dran zu arbeiten, aber dann mir halt irgendwann eingestehen musste, dass das eine Strategie ist. Also im wahrsten Sinne des Wortes ja auch eine Überlebensstrategie, weil wenn ich People-Please und immer nur auf die anderen gucke und denen das Recht machen will, dann will ich ja kontrollieren, von denen gemocht zu werden, weil ich nicht ertragen kann, dass jemand etwas Schlechtes über mich denkt. Also es geht eigentlich dann in erster Linie um mich selbst und nicht um die anderen. Deswegen ist es auch nicht sonderlich empathisch zu people-pleasen im Grunde. Also ich bin dann ja nicht nur einfach super toll und nett, sondern ich schütze mich selbst, wenn ich nicht authentisch kommuniziere, wo meine Grenzen sind, was meine Bedürfnisse sind und die anderen immer vor mich selbst stelle, weil es mir darum geht, primär darum geht, keine Ablehnung von anderen zu bekommen. Und das ist mir eben wichtiger, als wie es den anderen jetzt wirklich zum Beispiel mit der Situation geht. Aber im Zweifel laufe ich dann immer mit einem gezückten Messer in der Tasche rum, so ein bisschen so passiv-aggressiv, weil ja niemand richtig weiß, wo meine Grenzen sind und ob die gerade überschritten wurden. Und deswegen finde ich das immer so ein bisschen auch ein gefährliches Verhalten, wenn Leute so sind. Gefährlich ist vielleicht ein großes Wort, ne? Also es gibt Menschen, die sind deutlich gefährlicher und mit denen würde ich weniger in einem Aufzug eingesperrt sein wollen als mit People-Pleasern. Aber trotzdem finde ich es kein gesundes Verhalten. Und so ein bisschen wirkt die Tessa so auf mich da.
Würdest du anhand dieser ersten zwei Folgen denken, dass die Tessa eine People-Pleaserin ist? Denn ich nehme es vorweg. Ich glaube, dass viele Menschen, vor allem die jetzt schon seit ein paar Jahren im Reality-TV verfolgen, dir absolut widersprechen würden und sagen würden, die Tessa ist das perfekte Gegenbeispiel von einer People-Pleaserin. Immerhin hat die Heidi Klum den Stinkefinger gezeigt und nervt alle schon seit Jahren mit ihrem veganen Wahn. Darf ich das so nennen? Ihr lieben veganen Freunde, ich komme, ich werde das bei Tessas Rauswurf ein bisschen abschwächen. Bleibt bei uns, schaltet noch nicht ab. Aber ja, hier werde ich es kurz veganen Wahn nennen.
Also mit Sie doch gucken.
Franzi guckt, als müssen wir das rausschneiden.
Ich glaube, wenn wir noch kurz einordnen, dass es nicht um Veganismus an sich geht, ich habe selber 2,5 Jahre vegan gelebt, ich esse vorwiegend vegan, dann ist es schon okay, weil es ist schon zum Beispiel kurz vorweg die Szene, in der sie da sitzt und so total auf die Alessia, ist das glaube ich, einredet.
Schwierig.
Naja, okay, also ich würde nicht sagen, sie ist eine People-Pleaserin per se. Ich finde aber dieses Verhalten, was sie da jetzt in dieser Sam-Situation und so an Tag legt, ist eine Art strategisches Verbindungen schaffen, indem man auf nett macht, was nicht authentisch ist. Und das machen People-Pleaser auch. Auch wenn ich nicht sehe, dass sie das als an sich so viel macht und das ist als Mensch, wendet sie das da als Strategie an. Und da sehe ich eben die Parallelen mit People-Pleasing.
Okay, das heißt, und das ist wahrscheinlich auch nochmal spannend zu betrachten, dass du unterscheidest zwischen, ist jemand ein People-Pleaser oder eine People-Pleaserin und People-Pleasen als Strategie.
Total. Wobei ich glaube, dass People-Pleaser halt diese Strategie vorwiegend anwenden und dass es ziemlich hart ist, weil Wie gesagt, ich habe eine eigene People-Pleasing-Vergangenheit, aber sich das einzugestehen ist gar nicht so leicht, dass es einem nicht wirklich darum geht, dass es allen Menschen einfach nur immer gut geht und man einfach die Bessere ist und die Liebere und ja, dass man sich dann alles so gerne einredet, sondern dass man eigentlich seinen eigenen Arsch retten will.
Ich habe tatsächlich auch mal auch das Gefühl, dass ich vielleicht eine People-Pleaserin bin oder dass eine Vergangenheit davon habe. Ich bin mir eigentlich ziemlich sicher. Als ich das erste Mal meinem Partner erzählt hat, da ist er in schallendes Gelächter ausgebrochen.
Aber das höre ich richtig oft, ne? Dass Menschen von sich selber sagen, sie sind People-Pleaser und dass dann das Umfeld so sagt, Alter, nein, irgendwie mir machst du es quasi nie recht, so ungefähr. Ich glaube, dass Menschen einfach von sich selber denken, sie sind People-Pleaser, wenn sie halt manchmal nicht gut für ihre Grenzen einstehen. So, und dann wirklich so vorwegnehmen, was sie denken, was andere gerade brauchen und das dann machen. Und das ist das dann ja auch irgendwie. So dieses Verbindung schaffen wollen, eigentlich um sich selber einen Vorteil daraus zu verschaffen.
Franzi, wir müssen zum Spiel kommen. Ich sag's dir ehrlich, ich finde das ein ekelhaftes Spiel. Ich finde generell ekelhaft, wenn Leute irgendwas essen müssen oder wenn die kotzen müssen. Ich habe tatsächlich erst vorgespult und mir gedacht, das gebe ich mir nicht. Aber dann habe ich festgestellt, dass ich viele Sachen, die danach kamen, irgendwie nicht verstehen konnte oder mich gefragt habe, okay, ist das vielleicht was im Spiel passiert? Was ist hier überhaupt? Und außerdem nehme ich ja auch eigentlich hier das sehr ernst und ich liebe ja eigentlich auch die Paardynamiken. Deswegen habe ich wieder zurückgespult und habe mir das dann doch nochmal für uns, für die Kohorte ganz gegeben. Hat bei mir jetzt keinen Spaß gemacht.
Boah, ich fand es auch richtig ekelhaft. Ganz ehrlich, ich weiß nicht genau, was die da alles gegessen haben. Aber eine Frage vorweg. Haben jetzt dann Tessa, wie heißt denn der Freund?
Jakob. Könnt ihr auch nachgucken in unserem hervorragenden Cheat-Sheet.
Yes, haben jetzt Tessa und Jakob das auch gegessen? Weil das waren ja Tierprodukte, oder?
Oh, ich bin nicht sicher.
Bin ich auch ein bisschen crazy. Die haben das auch nicht ganz gezeigt, weil ich habe da extra total drauf geachtet, weil ich dachte, gut, das ist ja so, also ich weiß, dass Menschen, die vegan leben, das häufig auch mit sowas wie kein Schweinefleisch essen als muslimische Person oder so vergleichen, weil die sagen, für mich ist es was, was wirklich mein moralischer, ethischer Kompass ist und was meine Grenzen überschreitet. Und dann fand ich das noch super krass. Ich weiß nicht, ob dieser Vergleich so okay ist und zulässig. Ich wiederhole das mal so, wie ich das halt gehört habe. Aber fand ich dann auf jeden Fall schwer von der Produktion, dass wenn die wirklich auch diese Sachen, das war ja auch so Gorgonzolon und so, essen mussten, also um zu gewinnen, das ist schon nicht okay dann.
Nee, das finde ich auch wirklich nicht okay. Ich habe da gar nicht wirklich drauf geachtet, wenn ich ehrlich bin. Ich habe vor allem auf die Fragen geachtet. Und ich kann mir vorstellen, dass wahrscheinlich viele Leute sich da gefragt haben, sind die doof? Wieso können die diese Fragen nicht beantworten? Die sollten mal zurück in die Schule gehen.
Ich fand die gar nicht so leicht, die Fragen, Nina.
Einerseits das nicht und andererseits, ich möchte jetzt wirklich auch mal eine Lanze für die KandidatInnen brechen. Nicht nur die vom Sommerhaus, sondern generell in diesen Shows. Denn ja, klar, wenn man halt so schön gemütlich auf der Couch sitzt mit geilen Snacks, eingekuschelt irgendwie in so einer Lieblingsdecke und dann das Sommerhaus so richtig genießt. Klar, dann weiß man, dass jeder Monat 28 Tage hat, dann fällt man nicht auf so eine Scheißfrage rein. Aber unter Stress sieht das alles nochmal ganz anders aus. Da macht man einfach viel mehr Fehler. Ich spreche da aus der Erfahrung. Franzi, ich glaube, ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber um euch mal abzuholen, im Psychologiestudium, zumindest in meinem, war eine der Voraussetzungen, dass man, glaube ich, ich weiß nicht wie viele, gefühlt waren es 200 Versuchspersonenstunden oder irgendwas Verrücktes im ersten Jahr absolvieren musste. Das heißt, man musste ungefähr so 200 Stunden als eigene Versuchsperson an psychologischen Studien teilnehmen.
Ich habe mich gefühlt wie eine Laborratte.
Absolut. Und sonst darf man halt auch nicht weitermachen. Und Franzi, bei uns an der Uni, wo ich studiert habe, war dieses Lab tatsächlich im Keller. Und ich weiß nicht, wie viele Stunden ich in diesem Keller verbracht habe. Und ich habe an ganz vielen Studien teilgenommen, wo halt mir gewollt Stress induziert wurde. Durch laute Geräusche, durch große tickende Uhren. Dadurch, dass ich irgendwelche gewaltvollen Filme, ich mir allein in einem dunklen Raum einer riesigen Leinwand angucken musste, auch auf Pornos oder irgendwelche Filme, wo Leute gestorben sind. Und danach musste ich irgendwie ein oder zwei Stunden lang irgendwelche Konzentrationsaufgaben lösen und irgendwelche anderen Aufgaben. Und ich kann euch sagen, unter Stress macht man einfach viel mehr Fehler.
So krass. Und dann wundern wir uns darüber, dass Leute sagen, PsychologInnen haben alle einen Knacks, ne?
Ja, ich habe mich auch die ganze Zeit gefragt, wo war eigentlich die Ethikkommission, als ich im ersten Studienjahr war? Fand sie diese Sommerhausspiele, ne? Die sind einfach ja auch ultimativer Stress. Wir sollen uns alle mal ein bisschen, wenn die Leute hineinversetzen und uns vielleicht mal vorstellen, wir gehen in eine Klausur in der Schule oder in der Uni oder für die Ausbildung. Das ist für viele Leute ja eh schon maximaler Stress. Aber jetzt stell dir mal vor, dass 1 Million Leute, und so viele Leute schauen tatsächlich das Sommerhaus, sitzen um dich herum, um dich und deinen Klausurtisch und warten nur darauf, dass du einen Fehler machst und lachen dich dann aus. Und jetzt stell dir mal vor, unter was für einem Stress und so, was für eine Anspannung da stehst und ob du dann nicht auch sagst, nur ein Monat im Jahr hat 28 Tage, nämlich der Februar.
Voll krass, ne?
Absolut. Also ich glaube, ich bewundere jede Person, die noch irgendeine Frage richtig beantwortet in dieser ganzen Sache. Ich finde das wirklich crazy. Franzi, noch eine andere Sache beschäftigt mich bei diesen ganzen Spielen. Und zwar bei Sam. Der hat ja diese sehr, ja, ich würde sagen, das sind so Superhelden-inspirierte Jumpsuits, Onesies, Anzüge an.
Ich kann mir richtig vorstellen, dass er das hasst, was du gerade sagst.
Ich muss es trotzdem sagen, denn ich frage mich die ganze Zeit, ob das Karnevalskostüme sind. Denn ich weiß nicht, wo man sonst sowas kauft. Ich glaube, dass man sowas im Karnevalsladen kauft. Ich habe sowas auch, denn ich liebe auch Verkleidung. Und ich liebe es, mich als Superheldin zu verkleiden. Also ich habe auch solche Kostüme. Liebe ich. Aber wenn er wirklich Karnevalskostüme anhat zu diesen Spielen, dann ist das doch einfach eine schlechte Idee. Denn die sind doch meistens schlechte Qualität, die sind aus Polyester. Man kann sich darin nicht richtig bewegen. Vor allem die sportlichen Spiele, die wird er darin nicht gewinnen können.
Die nicht aus Karnevalsland. Ich glaube, der hat die einfach aus dem Internet. Es gibt alles im Internet.
Professionelle Sportoutfits im Sinne von, im Stile von Superheld?
Definitiv. Wir werden das rausfinden. Spätestens auf Wish oder so gibt's das.
Ja, aber dann sind das doch auch Karnevalskostüme. Dann sind die doch nicht irgendwie breathable, Hightech Sportklamotten.
Ja, das wird's nicht sein. Ja, das stimmt.
Ich habe mich das wirklich gefragt. Vielleicht kann er uns das nochmal sagen. Aber Franzi,
ich habe noch eine Frage dazu.
Ja.
Eine Frage. Hat der Can jetzt sein Bestes gegeben oder nicht, Dina?
Ich glaube schon.
Ich glaube auch, man sah das halt nicht so ganz, ne? Und dann war die Alessia schon auch wirklich sehr enttäuscht. Aber wahrscheinlich war das sein Bestes, ne? Weil er hat das ja noch nicht mal in den Mund genommen. Also, ich dachte, viel Ekel.
Franzi, ich weiß es nicht. Aber was feststeht, ne? Das Spiel, das führt einfach ja bei vielen der Paare zu Streit. Auch bei Can und Alessia, wie du gerade schon so gut angeschnitten hast. Und wahrscheinlich bist du auch direkt hellhörig geworden. Alter, ich glaube, es sind Umut und John, die dann darüber sprechen. Und deren Erklärung für die ganze Situation, warum auch Alessia und John sich danach streiten, ist, Männer und Frauen sind halt einfach so unterschiedlich. Frauen haben crazy Hormone und die machen uns alle zu verrückten Bitches. Oder? Das habe ich jetzt mal frei interpretiert. Das haben sie so nicht explizit gesagt.
Das war schon krass. Da dachte ich echt so, wow. Aber das waren ja nicht mal nur die Männer. Das war ja auch, dann gab es ja diese Gegenveranstaltung da mit Alessia und ich glaube, es ist Emma. Und dann besprechen die ja auch, ja, Männer sind einfach super anders. Und ich frage mich, inwieweit klärt das jetzt gerade euren Konflikt? Und ihr seid mit dieser Erklärung jetzt zufrieden. Also, aber ich habe das auch schon oft gehört, auch als ich noch Männer gedatet habe, dass es dann so war, ja, aber die sind ja einfach anders. Hä? Das heißt doch nicht, dass wir nicht über unsere Bedürfnisse und unsere Grenzen und das, was wir brauchen in der Beziehung sprechen können? Weil anders sind, ich verstehe diese Erklärung einfach schon nicht als Erklärung davon, abgesehen, dass sie faktisch falsch ist. Also wenn wir nochmal an die Gender Similarity Hypothesis sprechen und die Forschung darüber, die wir vor ein paar Folgen hier schon mal mitgebracht haben.
Blende die nochmal ein oder wir schreiben die nochmal in die Shownotes. Es war eine Folge, wo es um The 50 ging im letzten Jahr. War es im letzten Jahr? Ich weiß nicht mehr genau, wann es war, aber es ging auf jeden Fall um The 50. Da haben wir 4 Folgen zu. Ich fand, es waren 4 wirklich tolle Folgen. Ich glaube, weil nicht so viele Leute so 50 gehört haben oder geschaut haben, haben auch nicht so viele Leute die Folgen gehört. Ihr solltet da nochmal reinhören. Ich finde, das waren welche unserer besten Folgen. Auch wenn man nicht so 50 geguckt hat.
Ja, weil das war ja wie The Hunger Games. Das war ja crazy. Aber Dina, auf jeden Fall, Gender Similarity Hypothesis besagt, dass, wenn wir uns die statistischen Effekte angucken, dass innerhalb der Geschlechter, also Männer versus Männer sozusagen, mehr Varianz ist, also größere Unterschiede, als zwischen Männern und Frauen. Und natürlich bedeutet das nicht, dass es gar keine Geschlechterunterschiede gibt. Das wäre auch falsch anzunehmen. Allerdings sind diese hauptsächlich durch die Sozialisierung zu erklären. Also dadurch, dass Männern zum Beispiel verboten wird, traurig zu sein, dann findet man natürlich einen Effekt darin, dass sie angeben, weniger traurige Gefühle zu haben oder so oder sich weniger klein zu fühlen. Aber an sich, und da ist auch eigentlich sogar die neurologische und die biologische Forschung kommt immer mehr in die Richtung, sind die Unterschiede zwischen Männern und Frauen einfach sehr viel geringer als alles, was wir damit immer weg erklären wollen.
Und ein Deep Dive dazu in unserer The 50-Folge.
Kann man auch ein bisschen Eigenwerbung machen, ne?
Fand ich ein anderes Paar, bei dem das Spiel ja zum Streit führt. sind ja Sarah und Tobi. Wir haben in der ersten Folge von denen eigentlich noch gar nichts gesehen oder relativ wenig. Wir haben, glaube ich, ein oder zwei Sätze über die verloren. Aber hier ändert sich das jetzt. Ich fasse das mal zusammen, wie ich das gesehen habe. Und zwar, Sarah und Tobi kommen vom Spiel und er sagt dann in der Gruppe, die Sarah hat Dreck gekotzt. Und dann wusste sie auch viele Sachen nicht. Und dadurch fühlt die Sarah sich herablassend von ihm behandelt. Und so, als ob er denken würde, dass sie doof ist. Und das macht sie sehr deutlich im Interview. Das feiere ich. Danach bespricht sie das Ganze in der Gruppe, was er wiederum kacke findet. Und das verstehe ich auch. Das sind ja nicht deren Freunde, sondern deren Gegner. Und dann kommt es zum Klärungsgespräch, was die Sache auch nicht besser macht.
Nee, überhaupt nicht. Also ich fühle die Sarah in der Situation, weil mir das aber auch schon vorher mal aufgefallen ist, dass der so ein bisschen herablassend, kann man sagen, finde ich, zu ihr ist. Und ich fühle die, weil ich war viel zu oft Sarah und habe irgendwie Menschen oder toleriert, dass Menschen so über mit mir reden. Und ich muss sagen, wenn ich das heute erlebe, ich renne direkt weg. Ich hasse das. Das ist die allerschlimmste Art für mich, so dieses Gönnerhafte, so ein bisschen von oben herab bevormunden, aber dann immer noch so tun, als ob man es gut meint und eigentlich zum Wohle der anderen Person. Ciao. Und das ist mir halt echt schon in der Folge davor aufgefallen.
Ich glaube, da sind wir jetzt, ich glaube, das passt gut zu dem, was wir davor besprochen haben. Es gibt Unterschiede zwischen Männern und Frauen, aber vor allem darin, wie wir die Welt erleben und welche Erfahrungen wir machen. Und Franzi, ich glaube, dass viele Frauen, dass denen das so geht wie dir, bin ich auf jeden Fall dabei. Ich kann überhaupt nicht mehr zählen, wie oft Männer mich herablassend und oberlehrerhaft behandelt haben. Und ich glaube, auch deswegen ist es für mich auf jeden Fall ein Punkt, der sehr viel in mir auslöst. Und wenn jemand nur ansatzweise mich so behandelt, bin ich auf 180. Und deswegen kann ich auch total verstehen, ich weiß natürlich nicht, wie es bei der Sarah ist, aber ich könnte mir vorstellen, dass die als Frau wahrscheinlich auch schon solche Erfahrungen gemacht hat und dass das dann auch sehr viel in ihr auslöst.
Ich finde es gut, dass sie es nicht einfach wegsteckt, sondern dass sie sagt, so nicht mit mir. Ich mag das.
Total. Und andererseits, dieses Klärungsgespräch, muss man schon sagen, ist jetzt auch nicht ideal. Ist auch keine Sternstunde von Sarah. Obwohl ich mich total sehe. Ich sehe mich total in diesem Klärungsgespräch. Genauso ein Klärungsgespräch habe ich auch schon sehr oft geführt. Oder Klärungsgespräch in Anführungszeichen. Denn geklärt wird ja nichts. Denn die Sarah sagt ja, du bist oberlehrerhaft. Und dann sehen wir halt Tobis Reaktion darauf, dass er sagt, aber hast du denn überhaupt reflektiert? Und ich finde, das ist wieder so ein richtig klassisches Beispiel dafür, dass halt so ein Angriff auf jemanden nicht, wie man sich das, glaube ich, oft erhofft, Einsicht bringt, sondern halt eher so eine Defensive erzeugt. Und das ist dann so eine Spirale, es geht immer weiter nach unten und am Ende löst es eigentlich gar nichts. Und ich habe mich gefragt, was wäre schlauer gewesen? Und da sind wir, glaube ich, wieder einfach bei der gewaltfreien Kommunikation, was schwierig ist, aber was, glaube ich, vor allem in so ein paar Situationen einfach effektiver ist. Und ich glaube, dass so eine, vor allem auch von Sarahs Seite, so eine Einleitung, so eine Ich-Botschaft einfach ein bisschen schlauer gewesen wäre. Denn du bist oberlehrerhaft, ist natürlich ein Angriff, ist natürlich direkt eine Wertung. Ich glaube, so eine klare Ich-Botschaft wie, ich habe mich bevormundet gefühlt oder ich hatte das Gefühl, dass du dich über mich stellst, ich habe das Bedürfnis danach, als Team zu agieren. Ich glaube, das wäre wahrscheinlich, hätte das konstruktiver geendet.
Okay, Dina, ich liebe, dass du da so konstruktiv gerade bist, weil ich muss sagen, ich glaube, ich bin da nicht neutral. Weil das hat mich so aufgeregt, dass ich nur so war, ja, yeah, you go, girl. Und das ist natürlich absolut nicht konstruktiv, das sehe ich. Aber ich weiß nicht, ich bin einfach so müde davon und ich denke mir, ich würde ja keine Sekunde mit dem Zeit verbringen, wenn der so ist. Aber du hast natürlich recht, wenn die da jetzt zusammen in dem Format sind und die sind ja auch zusammen und die will ja wahrscheinlich auch mit dem zusammen sein, dann sind andere Strategien wahrscheinlich konstruktiver. Aber ich wäre da eher gewesen wie sie.
Ich wäre auch genauso gewesen wie Sarah. Und ich habe auch nochmal losgelöst von dieser ganzen Sache, habe ich noch ein anderes Fazit. Denn ich sehe, ich kann mich auf vielen Ebenen da in die Sarah hineinversetzen. Denn ich finde, wenn du ein Team bist, dann gewinnst du zusammen und du verkackst halt auch zusammen. Und dass dir das halt so nach dem Spiel alles auf die Sarah geschoben hat, vor den anderen, das finde ich wirklich, das finde ich überhaupt nicht in Ordnung. Und ich habe da an was gedacht, was letzte Woche passiert ist. Das wollte ich gerne mal mit dir und den anderen teilen, denn ich weiß gar nicht, ob dir das aufgefallen ist. Denn wir haben ja letzte Woche, oder beziehungsweise ich habe letzte Woche die falsche Folge, also die falsche Audiodatei hochgeladen. Und in irgendeiner Sprachnachricht, wir schicken uns ja sehr viele Sprachnachrichten, in irgendeiner Sprachnachricht hast du, ich weiß nicht mehr den genauen Wortlaut, aber du hast irgendwas gesagt von, ah ja, wir haben die falsche Folge hochgeladen. Und faktisch ist es ja gar nicht korrekt, denn ich habe die falsch hochgeladen. Aber du hast wir gesagt, weil wir halt ein Team sind. Und es hat sich so gut angefühlt. Und ich habe dadurch halt auch so richtig das Gefühl gehabt, okay, du stellst mich nicht an den Pranger. Es hat so ein Wir-Gefühl geschaffen. Und es hat halt auch so ein Gefühl geschaffen von, okay, ich kann auch mal einen Fehler machen. Und dann siehst du es aber trotzdem als Team-Effort. Und ich glaube, dass es halt einfach viel effektiver ist. Denn das schafft eine Sicherheit im Team und das schafft halt ja auch diese Sicherheit, mal Fehler zu machen und psychologische Sicherheit in Teams, Fehlerkultur in Teams. Gibt so unfassbar viel Forschung zu, dass es einfach auf lange Sicht wirklich effektiv ist. Und bei Teams sollte im besten Fall wirklich so ein Wir-Gefühl herrschen. Und es sollte einfach heißen, wir haben verkackt oder wir haben gewonnen und nicht, ja, wir haben verloren, weil die eine Person es verkackt hat.
Es ist ja auch gar nicht zielführend. Du kriegst das ja nachher überhaupt nicht mehr auseinandergedröselt in den meisten Fällen, wer jetzt was genau gemacht hat. Also gerade bei dieser Challenge, der wusste ja die Antworten auch nicht. Aber dass wir als Trashologen-Team sind, das ist für mich völlig klar. Da gibt's gar keinen, du machst das scheiße oder du machst das scheiße. Und ich finde das, also als Paar, der Tobi, also ja, finde ich echt unmöglich.
Ich bin mal gespannt, aber dieses fehlende Teamgefühl oder dieser fehlende Teamspirit, das ist für mich ein bisschen ein Zeichen dafür, dass auch in den weiteren Spielen es bei denen nicht ganz optimal laufen wird.
Das denke ich auch. Nicht so wie bei Theresia und Stefan.
Theresia und Stefan. Franzi, die sind mein Highlight. Andererseits, ich habe diese Woche auch noch was gehört. Da war ich nicht froh.
Ich will das gar nicht wissen.
Nee, soll ich es für mich verhalten? Okay, ich muss, nee, das kann ich nicht. Ich muss es eben sagen. Ich feiere den Stefan. Ich finde den irgendwie sweet. Und ich finde die auch ein tolles Paar. Aber dann habe ich weiß gar nicht, wo ich das gehört habe. Vielleicht stimmt das gar nicht. Aber ich habe irgendwo gehört, dass die Theresia tatsächlich selber erzählt hat, dass sie den Stefan schon kennengelernt hat, als sie 18 war. Und zwar auf einer Dating-App. Wir wissen nicht, welche Dating-App es war. Aber da war der Stefan, glaube ich, so ungefähr um die 50, denke ich mal. Dass er da seinen Radius und seine Metriken so eingestellt hatte, dass ihm 18-jährige Frauen zugespült werden, spricht nicht für ihn. Das finde ich wirklich schwierig. Und ich wünsche mir, dass er eine gute Erklärung hat, dass vielleicht das nicht so war oder vielleicht war es nicht Tinder, vielleicht war es eine App, wo man keinen Radius oder keine Vorgabe einstellt oder so, aber puh.
Ich hoffe, er kann uns das noch erklären, weil ich bin leider von dem, was ich hier sehe, wirklich ein Fan. Wir haben ja schon mal gesprochen hier darüber, also da ganz viel, dass alles fluid ist und so. Und ich denke mir immer, wenn ich irgendwann nochmal einen Mann daten würde, dann wäre das der Stefan. So ein Guru-Typ, weißt du? So ein in sich ruhender, super weirder Dude, der einfach so neben mir steht und sagt, toll, toll machst du das. Okay, ich weiß nicht, wie lange ich das durchziehen könnte, aber ich mag den.
Gott, ihr seht es nicht, aber ich muss mich ein bisschen zusammenreißen, weil ich ein bisschen, ich musste ein bisschen lachen, weil ich es einfach wirklich sweet finde, was du da erzählst. Die haben verdient gewonnen. Ich freue mich. Ich glaube aber auch, ich habe da über meine Stresshypothese nachgedacht, ne? Und ich glaube, dass die auch wahrscheinlich so gut funktioniert haben, weil die beiden weniger Stress in diesem Spiel verspüren. Denn ich glaube, dass den beiden natürlich bewusst ist, dass vor allem, wenn es um Wissensspiele geht, wo es um Fragen beantworten geht, dass sie da einen Vorteil haben über wahrscheinlich 90% der anderen. Und dann können die auch einfach viel gelassener da reingehen.
Und es ist ja auch einfach so, dass die mehr wissen bei diesen Wissensspielen.
Werbung für Sachen, an denen wir alles lieben.
Franzi, ich sag's dir ehrlich. Als Option im Raum stand, dass Ehrlich Textil unser Partner für die Folgen wird, da bin ich ausgeflippt. Denn es war für mich ein Perfect Match. Denn ich war eigentlich ja eh auf der Suche nach neuer Unterwäsche. Und ich finde das, wenn ich ehrlich bin, maximal schwierig, was zu finden, was bequem ist, hohe Qualität hat, also mich noch ein paar Jahre begleiten kann und aber gleichzeitig auch schön aussieht. Denn daran scheitert es oft. Und ich glaube, dass es halt auch viele von euch auch kennen. Komfort und Qualität heißt halt einfach viel zu oft, dass man Abstriche machen muss beim Look. Und Franzi, deswegen bin ich extra froh, dass Ehrlich Textil heute wieder unser Partner ist für die Folge. Denn deren Unterwäsche ist qualitativ hochwertig, bequem, nachhaltig und sieht gut aus.
Und Ehrlich Textil ist nicht nur bequem und schön, sondern auch noch nachhaltig und fair. Das fängt schon bei der Auswahl der Stoffe und Garne an. Ehrlich Textil verwendet nachhaltige Materialien sowie Biobaumwolle und Modal. Die Weiterverarbeitung dieser Stoffe erfolgt in Europa und es wird darauf geachtet, dass jede beteiligte Person fair behandelt und bezahlt wird und auch noch aus einem sicheren Umfeld arbeiten kann. Bei den Rohstoffen und Materialien, die nicht aus Europa kommen, kooperiert Ehrlich Textil mit Retraced. mit deren Hilfe sie Transparenz über die ganze Lieferkette schaffen können.
Also klares Fazit, ehrlich Textil fühlt sich gut an, sieht gut aus und ist on top auch noch gut fürs Gewissen. Was will man mehr?
Man kann eigentlich nicht noch mehr wollen, aber wir haben natürlich noch mehr geschafft. 15% Rabatt für unsere Kohorte mit dem Code TRASHIS15. TRASHIS 15 und das T groß geschrieben.
Wir verlinken euch alle Infos und die Seite von Ehrlich nochmal in den Shownotes.
Damit geht's zurück zur Folge.
Franzi, wie finden wir jetzt zu Umut und Emma? Denn die streiten sich ja auch. Aber ich weiß nicht warum.
Dina, niemand weiß warum. Also ich würde sagen, die Emma beschimpft den Umut, weil, warum eigentlich?
Ja, ich weiß es nicht. Ich habe die Folge 2-mal gesehen, beziehungsweise 2,5-mal, 1,5-mal. Und ich habe mich zwischendurch ja immer wieder gefragt, ob ich vielleicht während des Spiels, weil ich das ja das erste Mal geskippt habe, was von Umut und Emma irgendwie verpasst habe, was erklären würde, was jetzt genau das Problem war. Aber dann beim zweiten Mal gucken ist mir aufgefallen, nee, da war jetzt auch irgendwie nichts genau. Also ich verstehe das wirklich nicht. Ich weiß nicht, ob die uns vielleicht was nicht gezeigt haben. Offensichtlich haben die uns was nicht gezeigt. Aber ich habe natürlich eine Interpretation. Ich interpretiere jetzt einfach mal lose. Was ich mir vorstellen könnte, ist, dass das Problem ist, dass die Emma findet, dass der Umut zu viel Zeit in der Gruppe und zu wenig Zeit mit ihr nur zu zweit verbringt. Und ich würde das so interpretieren, dass die Emma sich halt alleingelassen gefühlt. Und ich denke, dass das wahrscheinlich aus so einer Unsicherheit entsteht. Und ich verstehe das, denn die Emma ist ja, glaube ich, fast auch die Jüngste da, ne? Folge 1 war nicht leicht für sie, dass sie sich da sehr unsicher fühlt in so einer großen neuen Gruppe. Das kann ich verstehen. Und ich glaube, jeder kann sich wahrscheinlich so daran zurückerinnern, wenn man irgendwie mit seinem Partner oder Partnerin auf eine Party geht, wo man niemanden kennt, vor allem in jungen Jahren, möchte man auch, dass die andere Person die ganze Zeit bei einem ist. Jetzt habe ich das nicht mehr, aber ich bin jetzt auch schon ein bisschen älter als sie immer.
Aber so ähnlich interpretiere ich das auch. Also sie will mehr Zeit und er hat das Bedürfnis halt einfach nicht. Und dann ist sie sauer. Aber weißt du, was ich halt so schwierig daran finde, ist, dass die einfach sauer ist und wir sehen zumindest nicht, dass sie dieses Bedürfnis irgendwann mal kommuniziert hätte, beziehungsweise der Umut sagt ja auch, also der fällt ja in so eine ganz komische, selbstvorwürfliche Spirale, wo ich auch dachte, oh mein Gott, was für ein Selbsthass gerade. Wo er sagt, ich habe es wieder verkackt, so ungefähr. Es wird ja ganz dramatisch auch, ne? Ich fand es krass, weil ich habe das Gefühl gehabt, der wusste ja gar nicht, also sie hat ja wahrscheinlich gar nicht geäußert, zumindest nicht so, dass wir sehen, was sie genau braucht und will, sondern sie wollte halt, dass er auch das Bedürfnis hat oder sie liest und das einfach weiß und das dann natürlicherweise macht, dass er das auch braucht. Aber das ist echt schon keine gute Kommunikation von ihr. Also zumindest das, was wir sehen.
Andererseits aber auch verständlich, ne? Ich glaube, dass das viele Frauen kennen, dass sie gerne oder dass sie sich wünschen, dass die andere Person intuitiv weiß, was sie gerne wollen, weil es Frauen, glaube ich, oft schwer fällt, ihre Bedürfnisse zu kommunizieren, weil uns ja immer eingeredet wird, deine Bedürfnisse müssen zurückstecken, du darfst nicht zu demanding sein, du musst dich zurücknehmen, du musst bescheiden sein und nicht zu viele Ansprüche stellen. Ich glaube, deswegen wünschen wir uns, glaube ich, auch so oft, dass einfach die andere Person intuitiv weiß, was wir brauchen, dass wir uns nicht in diese Situation begeben müssen, dass wir eine anstrengende, pushy Frau sein müssen.
Okay, das kann ich nachvollziehen. Das sehe ich. Und gleichzeitig denke ich mir, ich weiß, sie ist sehr jung, aber das ist halt ein Ding von Erwachsenwerden. Zu verstehen, dass die anderen Menschen nicht in unsere Köpfe gucken können und dass der Umut kein Bedürfnis erfüllen kann, was sie nicht geäußert hat, weil er eigene haben darf. Das sind eigentlich nur gesunde Grenzen. Und ich sehe diese Grenzvermischung auch noch im Zusammenhang mit der Folge davor, in der sie super wütend auf ihn wurde, weil er in der Situation nicht anwesend war. Aber sie hat, also ich finde, sie macht da gar nicht die Perspektivübernahme zu ihm, dass er nicht in jeder Situation um sie herumtanzen kann und überlegen kann, was braucht sie denn gerade, sondern dass er eben eine eigenständige Person ist, die sich auch frei im Haus bewegen darf und so, ne? Also ja, ich finde, da fehlt es ein bisschen an Reife.
Irgendwie, ich habe wirklich eine ambivalente Haltung zu den beiden, ne? Denn einerseits, ich kann mich irgendwie in die Emma reinfühlen. Ich finde sie irgendwie sweet. Ich habe wirklich ein Herz für die. Und den Umut, irgendwie habe ich ein komisches Bauchgefühl. Ich kann dir gar nicht genau sagen, warum. Denn er macht zwischendurch ja auch echt eigentlich sweete Sachen, ne? Denn zum Beispiel gibt's da auch wieder so eine Situation, wo der dann ja auf der Toilette sitzt, glaube ich, und mit sich selbst spricht. okay, das ist vielleicht, okay, zweifelhaft, weiß ich jetzt nicht, kann man mal machen. Aber auf jeden Fall sagte zu sich selber, nimm es nicht persönlich. Und das finde ich sehr verständnisvoll und das fand ich auch richtig niedlich.
Ich fand das richtig niedlich. Ich fand eher diese Selbstabwertungsspirale, in die er da gefallen ist, ein bisschen schwierig, dass er sich das wirklich so zu Herzen genommen hat und so sehr dachte, er ist jetzt ganz, ganz, ganz schlimm gewesen, anstatt sich eben selber vor Augen zu führen. Nein, wenn sie mir nicht sagt, was sie braucht, kann ich das nicht adressieren. Jetzt sagt sie mir, sie will mehr Nähe. Gut, dann können wir jetzt drüber sprechen, wie viel Nähe kann ich ihr geben. Aber bevor er das wusste, konnte er ja nichts machen.
Und wenn wir jetzt schon bei negativen Sachen sind, so gut mir es gefallen hat, dass er gesagt hat, nimm es nicht persönlich zu sich selbst, ist irgendwann später sagt er dann, das ist alles nur in deinem Kopf zu ihr. Und ich weiß gar nicht mehr genau, worum es ging. Aber das ist auf jeden Fall ein Satz, wo mir alle Alarmglocken hochschnellen. Und das finde ich einfach nicht ideal. Denn alles ist nur in unserem Kopf. Wie wir die Welt sehen, ist in unserem Kopf. Aber nur weil es in unserem Kopf ist, heißt das ja nicht, dass es nicht real ist, dass es nicht valide ist und dass es nichts ist, was wert ist, darüber zu sprechen. Und ich glaube nicht, dass das dir immer hilft.
Das stimmt und ich glaube, das hilft dir immer null. Da gehe ich komplett mit bei dir. Und gleichzeitig, als er das gesagt hat, dachte ich schon, womit ich ihm zumindest recht gebe, ist, dass ich nicht glaube, dass alles, was sie da empfindet, durch die Situation im Hier und Jetzt ausgelöst wurde. Sondern, dass da alte Sachen mit einspielen. Aber ich glaube, da kommen wir gleich nochmal drauf.
Ja, es gibt noch einiges zu Umut und Emma in dieser Folge. Aber ich habe einen starken Drang nach Chronologie. Deswegen gehen wir jetzt erstmal nach oben zum Spiel. Im Sinne der Zeit möchte ich nur das Wichtigste sagen. Raffi hat Sam darunter geschubst. Ich sage es ehrlich, das wäre für mich ein Trennungsgrund. Wir waren ja schon bei Teamwork. Das eine Teammember, die eine Person im Team abzuwerten, so wie der Tobi das bei der Sarah gemacht hat, ist für mich schon mal ein absolutes No-Go. Todesstoß ist auf jeden Fall, wenn man sich nicht vertrauen kann. Also
das war schon krass, Dina, das war krass.
Das wäre für mich ein Trennungsgrund in der Beziehung und in einem Arbeitskontext wäre das für mich ein Kündigungsgrund.
Er wollte einfach da diese unguten Gefühle nicht mehr aushalten, die er dadurch hatte, dass der Sam halt unruhig war, nicht glücklich, so. Und deshalb hat er den geschubst, weil er dann einfach wollte, dass die Situation vorbei ist, ne?
Weißt du, dass ich mich zwischendurch, kennst du diese Spirale der Gewalt oder diesen Zirkel der Gewalt? Das habe ich manchmal beim Sam, frage ich mich, ne? Ob einfach der Raffi halt so richtig mies und fies zum Sam ist. Der Sam, man hat immer das Gefühl, gegen den Raffi scheint er sich nicht so richtig zu wehren. Okay, nee, zwischendurch macht er auch mal ein paar spitze Sprüche, aber nicht so richtig. Und der Sam lässt das dann aber an anderen Menschen aus. Wie zum Beispiel an Emma.
Voll. Gewalt erzeugt Gewalt.
Also ich bin echt, ich weiß nicht, was mit dem Raffi los ist. Ich hoffe, da kriegen wir noch ein paar Einblicke. Ist jetzt, was wir bis jetzt von dem gesehen haben, ist positiv ist es nicht.
Aber ich habe mich auch gefragt, gehen die denn auch wirklich so miteinander um? Weil am Anfang dachte ich, die machen Show. Weil, keine Ahnung, das wirkt alles sehr showy. Aber dann, als er den da echt geschubst hat, dachte ich, das kann ja nicht mehr Show sein. Also du, das ist ja, der hat ja offensichtlich wirklich Höhenangst. Und jemand mit Höhenangst einfach runterzuschubsen, während er komplett fast eigentlich in einer Panikattacke ist, das machst du ja noch nicht mal für die Show. Das heißt, ich glaube, die gehen wirklich so miteinander.
Also ich finde das wirklich schwierig. Aber kommen wir damit zur Entscheidung. Denn ich glaube, alle warten schon auf die Eskalation am Ende. Und dazu werden wir kommen. Wir gehen jetzt dahin. Aber erstmal noch die Entscheidung. Ich fasse dir zusammen. Tessa ist raus. Und ich finde es schade. Und jetzt hole ich hoffentlich die Veganer wieder ab. Denn ich finde die Tessa maximal nervig. Und ich glaube auch nicht, dass die Tessa mit ihrem Verhalten viele Leute zum Vegansein bewegen wird durch diese Show. Man weiß es natürlich nicht. Glaube ich aber nicht. Aber gleichzeitig ist die Tessa auch eine Frau mit einer Mission und mit einer Passion und das finde ich toll. Denn ich glaube, wenn man die fragt, wofür stehst du? Was lässt dich nachts nicht schlafen? Wofür würdest du alles geben? Dann hat die eine Antwort. Und das respektiere ich und ich glaube, dass es viele Menschen gibt, denen das fehlt.
Voll und ich muss sagen, ich mag die irgendwie, Dina. Ich weiß nicht, was das ist. Also ich finde die schon auch cringe, aber irgendwie finde ich die witzig. Und ich glaube, also ich verstehe, warum die viele Menschen so nervig finden. Aber irgendwie habe ich einen Softspot für die. Ich weiß nicht. Also auch diese Ansage am Ende, wo sie ist so, ich und meine Mission und jetzt nutze ich meine Sendezeit für das ich brenne. Geil.
Und ich glaube, auch wenn du die zum Abendessen einlädst, ne? Und dann was Veganes kocht. Ich glaube, dass die Gespräche mit der wirklich interessant sind und ich glaube, dass man am Ende auch was gelernt hat.
Und ich finde auch trotzdem krass, also ja, bei ihr stimmt ein bisschen dieses Vorurteil von, dass sie viel auch über ihre Ernährung spricht, sehe ich. Und trotzdem ist es auch krass und da hat sie einen Punkt, wie viel sie in den anderen Leuten auslöst. Und es ist auch kein Zufall, dass sie die erste ist, die daraus gewählt wird. Die wollen diese unangenehmen Gefühle nicht fühlen, die sie haben, weil sie so konsumieren, wie sie konsumieren. Und sie wollen die rausschmeißen.
Franzi, und so darüber, warum diese ganze Veganismus-Sache, warum das so sehr die Gemüter spaltet, generell Fleisch, darüber will ich eigentlich noch so gerne sprechen. Und deswegen bin ich auch froh, dass die Tessa noch gar nicht richtig raus ist, sondern dass es noch ein Exit-Spiel gibt und dass sie vielleicht noch bleibt.
Vielleicht brauchen wir auch mal eine Veganismus-Special-Folge.
Die brauchen wir unbedingt.
Die Psychologie des Veganismus und des Fleischessens.
Damit kommen wir aber zur großen Eskalation. Soll ich mal zusammenfassen?
Ich bitte dich.
Also, ich fasse zusammen. Ich feiere den Zahnarzt von Theresia. Habe ich ja schon mal gesagt, aber das möchte ich hier nochmal sagen. Ich finde, der hat wirklich witzige Sprüche. Und auch hier wieder, ne, als der Umut da so eher so eine tölpelhafte Manipulationstaktik so versucht, an den Start zu bringen, reagiert er total cool und gelassen. Und ich finde das richtig toll. Und der lässt sich ja auf, ich zitiere es jetzt, Umuts Therapeutinnenstimme ja gar nicht ein. Und ich finde das richtig gut. Ich kann mir auch vorstellen, wenn der Umut so auf mich einquatschen würde, könnte ich nicht mal 5 Minuten zuhören. Aber der würde halt auch gar nicht auf mich einquatschen, ne? Denn der redet ja nur mit den Männern.
Warum redet der eigentlich nur mit den Männern?
Also offensichtlich, weil er davon ausgeht, dass die Männer in den Beziehungen das Sagen haben. Und wenn man irgendwas regeln will, muss man halt mit den Männern reden.
Das ist wirklich nicht so weit gedacht, Umut.
Auf jeden Fall geht es halt um Sam und der Sam hört das. Und dann kommt aus der Küche dazu und dann konfrontiert der Umut und Emma. Und dabei hält er noch sein Orangenmesser in der Hand. Und Franzi, was sagst du dazu?
Also, das war für mich eine Situation, die mir schwer gefallen ist. Einfach weil ich niemandem irgendwas absprechen will. Und trotzdem von dem, was ich da gesehen habe, sah das für mich nicht hochgradig bedrohlich jetzt aus. Ne? Wir können nicht wissen, was da noch abgegangen ist. Vielleicht haben wir nicht alles gesehen. Aber irgendwie, also rumgefuchtelt oder so hat er ja zumindest nicht damit. Und ich glaube, das hätten die schon eingeblendet. Hoffe ich. Oder halt klar gesagt, okay, der muss jetzt gehen, weil der hat jemanden bedroht oder so, ne? Ich will aber der Emma ihre Trigger. Und ich glaube, tatsächlich, in dem Zusammenhang kann ich das Wort jetzt hier verwenden, nicht absprechen. Denn, dass ein Messer und ein Mann beängstigend sein kann, darüber müssen wir gar nicht erst sprechen. Und ich glaube halt auch bei ihr nicht, dass sie ihr Verhalten auch so jetzt noch auf das Spiel bezogen und das, was wir letzte Folge gesehen haben, mit als sie von Sam da auch bedroht wurde, verbal eher oder erniedrigt wurde, wie sie das genannt hat. Also, dass ihre Tränen, ihre Angst und auch teilweise ihre Hyperventilation in Bezug auf das, ich glaube nicht, dass sie das spielt. Ich glaube, dass das echt ist. Aber ich glaube eben auch nicht, dass Sam der alleinige Auslöser für diese Reaktion ist in dieser Situation, die wir hier sehen. Denn was wir hier halt von bisher auch schon von ihr gesehen haben, ist, dass sie sich wirklich sehr schnell alleingelassen fühlt und denkt, es ist Umuts Aufgabe, alleine für sie einzustehen und sie zu beschützen. Und wenn er das nicht macht, dann beschimpft sie ihn dafür, dass er eben nicht überall sein kann, ihre Gedanken und Gefühle lesen kann, so wie das halt eigentlich ein Elternteil machen würde mit einem Baby zum Beispiel, dass man sich um die Person herum bewegt und für das Wohlergehen sorgt und beschützt und alles nährt, alle Bedürfnisse befriedigt und all diese Dinge. Sie ist sauer auf Umut, weil er nicht immer in dieser Rolle sein kann und hat keine Lust oder schafft es nicht. Keine Lust ist falsch. Sie schafft es nicht, zu kommunizieren, was sie braucht. Und Dina, ich rieche ein Bindungstrauma. Und ich sage das in voller Liebe. Ich glaube, viele Menschen haben irgendwelche Bindungstraumata. Und die ist, wir haben es ja eben schon gesagt, die ist 23. Und wir können hier eh keine Ferndiagnosen und nichts stellen. Und trotzdem sage ich schon hier, ich glaube, dass eine Therapie gar nicht so schlecht wäre für die Emma.
Also ich habe das ja mit meinem Partner gesehen. Wir saßen so vom Fernseher und dann meinte irgendwann so, warte mal, ist das diese Messerszene? Und ich war mir auch nicht sicher. Und dann mussten wir tatsächlich nochmal zurückspulen. Weil beim ersten Mal schauen, da konnten wir wirklich nicht fassen, dass das jetzt halt wirklich diese Messerszene tatsächlich sein sollte, die wir auch in der Folge davor schon angeteasert wurde. Denn aus unserer, beziehungsweise aus meiner Perspektive sah das einfach überhaupt nicht bedrohlich aus. Aber, und jetzt werde ich mich sehr unbeliebt machen, bin ich mir sicher, aber nur weil es halt aus meiner Perspektive auf dem Sofa nicht so aussah, heißt das ja nicht, dass das für die Emma nicht bedrohlich aussah. Und wenn ich jetzt mal versuche, mich da hineinzuversetzen und wenn ich mir vorstelle, dass ein Mann vor mir steht, der größer ist als ich, der wütend ist auf mich, und mit lauter Stimme auf mich einredet bzw. einschimpft und dann hält er dabei noch ein Messer in der Hand, dann würde ich das auch als bedrohlich empfinden. Und bedrohlich, etwas als bedrohlich empfinden, das bedeutet ja nicht, dass man jetzt davon ausgeht, dass die Person jetzt wirklich jede Sekunde zusticht, aber das würde mir tatsächlich ein ungutes Gefühl geben. Und vor allem finde ich auch, dass wir nicht vergessen dürfen, wir haben halt gesehen, dass der Sam damit vorher Orangen oder irgendein anderes Obst geschnitten hat. Aber das hat die Emma ja nicht gesehen. Das war ja in einem anderen Zimmer, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Die weiß also nicht, dass er da vorher Orangen geschnitten hat. Und ich will das nochmal sagen, ich gehe nicht davon aus, dass der Sam, also dass er zu irgendeiner Zeit Gefahr bestand. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass der Sam jetzt wirklich dieses Messer gegen die Emma richten würde. Halte ich wirklich für maximal unwahrscheinlich. Aber gleichzeitig finde ich das von ihm halt auch einfach maximal ungünstig. Und ich kann mir wirklich gut vorstellen, dass die Emma sich da bedroht oder eingeschüchtert gefühlt hat. Und ich habe tatsächlich auch nochmal in der Literatur nachgeschlagen. Und zwar in der Literatur zu Workplace Intimidation, also Einschüchterung am Arbeitsplatz. Denn ich fand, das kam der ganzen Situation irgendwie am nächsten. Und da habe ich nämlich Folgendes gefunden. Da wird nämlich gesagt, Einschüchterung und Bedrohung kann viele Formen haben. Nämlich sowas wie verbal und explizit. Also man sagt, ich werde dich jetzt abstechen. Oder ich werde dich jetzt schlagen. Oder ich werde XY mit dir machen. Aber es gibt natürlich auch so nonverbale Einschüchterung. Und direkter körperlicher Kontakt ist halt nicht erforderlich, damit eine Handlung einschüchternd oder bedrohlich wirkt. Und das Eindringen in den persönlichen Raum, Fingerzeigen oder andere Verhaltensweisen, die können halt auch körperliche Einschüchterung darstellen. Und außerdem, was halt auch noch als Einschüchterung bzw. Bedrohung gilt, sind, und das nennen die hier körperliche Drohgebärden, oder so habe ich es zumindest übersetzt, sind halt sowas wie zornige Blicke, verschränkte Arme, Faustballen oder bedrohliche Bewegungen wie das Schlagen auf den Tisch oder mit dem Finger auf jemanden zeigen. Und anhand der Literatur würde ich sagen, damit ein Messer stehen, kann man als bedrohlich einstufen. Ich habe mal eine Mini-Umfrage gemacht unter meinen PsychologInnen-Freundinnen, die das normalerweise nicht schauen, und habe die gefragt, ist das bedrohlich, wenn jemand im Streit vor dir mit einem Messer steht? Haben natürlich alle ja gesagt. Und dann habe ich noch die zweite Frage gestellt, was ist, wenn die Person damit vorher Orangen geschnitten hat? Und die Antwort blieb ja. Und ich will nochmal sagen, ich glaube nicht, dass das Sams Intention war, die Emma da mit einem Messer zu bedrohen. Aber nur, weil man jemanden nicht bedrohen wollte, heißt es ja nicht, dass jemand sich nicht bedroht gefühlt hat. Und ich finde das schon schwierig, dass jetzt generell das so abgetan wird und gesagt hat, Emma ist crazy, er hat sie nicht bedroht, das ist ja völlig drüber. Denn ja, auch wenn ich nicht glaube, dass er irgendwas mit dem Messer vorhatte, der stand mit dem Messer vor ihr. Und er hat es ja auch in ihre Richtung gezeigt. Und er hat wild gestikuliert mit einem Messer. Das ist bedrohlich. Stellen wir uns mal vor, es wäre an einem Arbeitsplatz gewesen. Du hättest dich mit einem Kollegen oder einer Kollegin irgendwie in der Kaffeeküche irgendwie gestritten und hättest dann wild gestikuliert mit dem Messer in der Hand vor der Kollegin oder dem Kollegen, mit dem du nicht gestritten hättest, weil du gerade am Orangenschneiden warst. HR hätte schneller in deinem Büro gestanden, als du gucken könntest, und ich glaube nicht, dass das gut für dich ausgegangen wäre.
Voll, Dina. Da hast du einen richtig guten Punkt. Ich finde auch einfach nur nachvollziehbar, dass sie sich bedroht gefühlt hat. Und ein bisschen erinnert mich das auch an Belästigung, weil da mache ich auch immer im Buch und auch so in meiner Forschung immer wieder den Punkt auf, dass Belästigung ist, wenn man sich belästigt gefühlt hat, und das ist ja ähnlich. Bedrohung ist, wenn man sich bedroht gefühlt hat. Punkt. Was das Problem ist, ist, dass bei vielen Menschen so dieses Entweder-Oder im Kopf herrscht, meiner Meinung nach. So, entweder die Emma übertreibt völlig und ist hysterisch oder was auch immer man dann für Worte benutzen würde, oder der Sam ist ein Täter. Und das ist ja ganz oft nicht so. Wahrheiten können nebeneinander koexistieren. Der Sam kann das überhaupt nicht bedrohlich gemeint haben, sondern einfach das Messer halt noch in der Hand gehabt haben, als er in die Situation eingeschritten ist, und nicht drüber nachgedacht haben, oh, das lege ich besser weg, weil das könnte bedrohlich wirken. Und gleichzeitig kann das für die Emma bedrohlich gewirkt haben, weil ein Mann mit einem Messer in der Hand nun mal bedrohlich wirkt. Weil wir auch alle nicht unvorbelastet sind, und mit alle meine ich, weil weiblich gelesene Personen nicht unvorbelastet sind, was Gewalt von Männern gegen Frauen betrifft. Weder in unserem Leben noch transgenerational mit all den Traumata, die wir noch von den Frauen vor uns vererbt und weitergegeben bekommen. Da ist das einfach keine unvorbelastete Situation, und man muss das der Emma nicht in Abrede stellen. Und auch, ich hoffe, dass nichts, was ich gesagt habe, darüber, dass ich denke, dass sie relativ viel oder dass es sein könnte, dass sie Trauma in ihrem Körper trägt, sozusagen, so ausgelegt wird, als ob ich ihr das in Abrede stelle, dass das bedrohlich gewirkt haben kann. Weil natürlich kann das so sein. Und es muss nicht zwangsläufig bedeuten, dass der Sam ein Täter ist, der jetzt verurteilt werden muss. So, Wahrheiten können einfach koexistieren.
Und ich kann auch total den Sam verstehen. Denn wenn mir dann jemand sagen würde, leg mal das Messer weg, würde ich auch sofort in den defensiven Modus gehen. Vor allem, wenn ich nichts geplant hätte. Oder vielleicht auch, wenn ich was geplant hätte und sagen, bist du völlig drüber? Ich hatte doch hier nichts mit dem Messer vor. Also ja, es ist eine schwierige Situation. Für meinen Geschmack stehen hier viel zu wenige Menschen hinter Emma. Und es geht ja dann auch irgendwie wirklich verrückt weiter, ne? Denn es geht ja eigentlich um diese Manipulationssache. Oder beziehungsweise, dass Umut versuchen wollte, da den Stefan zu belabern. Und dann sagt ja auf einmal die Emma, dass der Sam mit dem Messer gefuchtelt hat. Und dann geht es ja auf einmal nur noch darum. Also es ist ein Riesenmess, in dem diese Folge endet.
Ich bin richtig gespannt, wie dieses Mess in der nächsten Folge weitergeht.
Franzi, ich auch. Und was ich jetzt so geschlussfolgert habe, dass alle das so bewerten, dass Emma völlig drüber ist, da habe ich jetzt keine Daten zu. Das weiß ich nur, weil ich ein paar Instagram-Kommentarspalten gescannt habe. Die sind aber natürlich ja keine akkurate Repräsentation von der Welt. Hoffe ich zumindest. Inständig. Deswegen würde ich sagen, dass wir das auch zur Frage der Woche machen. Falls euch fragt, was ist mit der von letzter Woche passiert, die sparen wir uns auf, weil die thematisch zu was ganz Tollem passt, was wir in einer der nächsten Wochen besprechen werden. Nicht, dass ihr denkt, wir haben das vergessen. Aber die Frage dieser Woche geht um Emma und Umut und Sam. Die Frage ist folgende. Könnt ihr euch hineinversetzen, dass Emma sich in dieser Situation bedroht gefühlt habt? Stimmt es einmal hier unter diese Folge ab.
Und bis dahin freuen wir uns, wenn ihr uns 5 Sterne bei Apple Podcast, Spotify und Podimo gebt. Aktiviert überall die Glocke, folgt uns und teilt unsere Beiträge. Und wir hören uns nächste Woche.
Bis nächste Woche. Das war Trashologin. Alle Aussagen in diesem Podcast sind nur unsere persönlichen Meinungen, die auf kurzen Fernsehausschnitten basieren. Wir stellen hier viele Vermutungen an, aber nichts davon sind unbestreitbare Fakten. Es könnte auch alles ganz anders sein. In der Psychotherapie kann man keine Ferndiagnosen stellen, deswegen ist auch nichts, was wir hier sagen, einer Diagnose gleichzusetzen. Wir geben in unserem Podcast manchmal Tipps und Ideen, was ihr ausprobieren könnt, aber der Podcast ist keine psychologische Beratung und wenn ihr das Gefühl habt, ihr braucht psychologische Unterstützung oder Psychotherapie, dann ruft bei der Terminservicestelle 116 117 an.